Total.
Total beglubbt.
Die Sendung für alle Glubberer.
Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Der 1. FC Nürnberg schießt zum 3. Mal in Folge kein Tor und verliert das 2. Spiel hintereinander. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Total beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen. Und das sind zwei Stimmen, die ja mehr oder weniger bekannt sind. Zum einen Daniel, der schon länger nicht mehr da war, aber sicherlich den meisten bekannt ist. Hallo Daniel.
Guten Abend, hallo.
Und zum anderen Alexander, der vor kurzem das erste Mal teilgenommen hat und jetzt wieder zu Gast ist. Hallo Alexander.
Ja, hallo.
Ja, ich hatte es gerade schon angesprochen, der 1. FC Nürnberg schießt erneut kein Tor. Es wird so langsam, aber sicher so ein bisschen besorgniserregend, wenn man da aufs Offensivspiel des 1. FC Nürnberg schaut. Dieses Mal geht es dann am Ende mit 1:0 gegen Arminia Bielefeld aus. Das wollen wir uns natürlich genauer anschauen und wollen da natürlich auch mal darüber sprechen, was da ja möglicherweise für Maßnahmen getroffen werden müssen von Michael Köllner und von der Mannschaft natürlich auch selbst und dann zu guter Letzt natürlich vorausschauen auf das anstehende Spiel gegen den SV Darmstadt 98. Am Sonntag ist es ja dann soweit, also es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Anfangen wollen wir, Daniel, natürlich mit der Aufstellung. Da hat es sich ein bisschen was getan. Valentini war unter anderem zurück, der ja gegen Fürth zugucken musste wegen Gelbsperre. Außerdem dann Stefaniak, für mich sehr überraschend in der Startelf. Salih kam wieder rein. Löwen und Palacios waren dann ebenfalls draußen, genauso wie Fuchs, der für Valentini weichen musste.
Ja, aber das waren für mich alles Sachen, die ich nachvollziehen und soweit auch erwartbar. Deswegen, ich habe jetzt das Derby nicht gesehen, muss ich dazu sagen an der Stelle. Aber insbesondere, dass Löwen und Fuchs wieder auf die Bank gesetzt wurden, habe ich nach den Schilderungen, die ich bekommen habe, da müssen wohl beide doch etwas wackelig gespielt haben und nicht so zuverlässig dann eben auch nachvollziehen können.
Ja, das sicherlich zwei Wechsel, die, denke ich, für die meisten Clubfans nachvollziehbar waren und auch noch sind. Aber wie gesagt, dieser Stefania-Wechsel, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Alexander, der kam für mich doch sehr überraschend, weil Stefania halt in den Wochen zuvor wirklich meilenweit von der Mannschaft wegschien, ja wirklich quasi keinerlei Einsatzzeit gesehen hat und jetzt auf einmal dann in der Startelf stand. Wie erklärst du dir das?
Keine Ahnung, aber er hat ja deiner These auf jeden Fall erneut recht gegeben. Ich hätte es auch wahrscheinlich geschickter gefunden, wenn Palacios gespielt hätte. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, ich bin nicht beim Training dabei und der Kölner wird sich irgendwas bei gedacht haben. Aber überrascht war ich auf jeden Fall.
Ja, Palacios wohl so ein bisschen angeschlagen, meine ich irgendwo gelesen zu haben. Aber gut, sei es drum. Auf jeden Fall waren das dann diejenigen, die es richten sollten. Und folglich dann Daniel auch wieder in der 4-1-4-1-Formation aufs Feld geschickt wurden. Dreierkette gibt's ja gefühlt nur mit Löwen und der war ja, haben wir gerade drüber gesprochen, nicht dabei. Du hast jetzt zwar gerade gesagt, du hast das Derby nicht gesehen, aber 4-1-4-1, eine Aufstellung, die du ja vielleicht auch logisch fandst nach allem, was du über das Derby gehört hast, wo das 3-5-2 ja nicht so richtig funktioniert hat?
Ich bin ganz ehrlich, ich bin immer etwas beruhigter, wenn ich sehe, dass mit einer Viererkette gespielt wird, weil ich da einfach der Meinung bin, dass dann hinten ein bisschen mehr Stabilität herrscht. Klar kann das mit Dreierkette auch super funktionieren, weil man dann halt einfach vorne oder im Mittelfeld mehr Möglichkeiten hat, aber grundsätzlich finde ich diese 4-1-4-1 von der Grundaufstellung, wie das dann in der Praxis gespielt wird, ist ja immer nochmal eine andere Frage, durchaus etwas, was ich dann immer doch sehr begrüße, wenn ich die Aufstellung sehe.
Begrüßenswert wäre es sicherlich auch gewesen und jetzt kommt ihr deutlich mehr ins Spiel als ich, denn ich habe das Spiel nicht gesehen. Wenn der FCN vielleicht von vornherein die Spielkontrolle übernommen hätte. Alexander, was war es für eine erste Halbzeit? Denn ich glaube, wir können sie relativ problemlos in wenigen Sätzen zusammenfassen.
Ach so, okay.
Also nach allem, was ich gelesen habe, gab es nicht wirklich viele Situationen, die in der ersten Halbzeit aufarbeitenswert sind. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ihr habt es gesehen, ich nicht.
Nee, also definitiv gab es relativ wenig Offensivaktionen, das stimmt. Aber das ging ja schon allein damit los, dass Behrens beim Spielaufbau nach ganz hinten gerückt ist und irgendwie dann den Ball vortragen musste, was ich sehr spannend fand. Auch, ich glaube, 1:20 gespielt, ich habe es mir heute extra nochmal angeguckt, kriegt Möwald einen Check ja, von der Hüfte, also andere würden sagen vom Hintern, und verletzt sich dabei so böse, dass er 20 Minuten später ausgewechselt werden muss. Und insgesamt war das von Bielefeld für mich als Clubfan ein sehr, sehr hart geführtes Spiel.
Das aber darf ich ganz kurz, Alexander, dich mal fragen, ob hast du dieses Foul an Möwald in der Live-Geschwindigkeit auch als Foul wahrgenommen?
Ich war im Stadion gesessen und ich war der Einzige, der da, logischerweise, ich war auf der Tribüne gesessen, da waren nicht viele Clubfans um mich rum, ja. Aber ich bin sofort aufgestanden und habe geschrien, Foul. Also es war für mich, so wie der abgehoben ist, es war völlig klar und ich habe es dann mir dann ja nochmal angeguckt und das war für mich nicht weniger schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also da gibt's bei anderen Spielen auch schon mal eine Karte für.
Okay, das habe ich im Fernsehbild ganz anders wahrgenommen. Da habe ich es wirklich in der Live-Geschwindigkeit als Schwalbe wahrgenommen und habe mir auch gedacht, uiuiui, da kann er froh sein, wenn er nicht gelb für bekommt, weil der ist wirklich so theatralisch hochgeflogen. Und es sah auch von der Bewegung her vom Behrendt überhaupt nicht so aus, als ob der dem irgendwie in die Nähe gekommen wäre und faul gespielt hätte. Und ich habe dann auch erst in der dritten Wiederholung gesehen, ah, okay, der streckt da wirklich die Hüfte raus. Und Möwald versucht eigentlich so vorbeizuspringen oder drüber zu springen. Und erst durch diesen Rempler in der Hüfte kommt er so völlig aus dem Gleichgewicht und kommt dann in diese theatralische Flugbahn. Also, aber da bin ich ganz ehrlich, da mache ich dem Schiedsrichter keinen Vorwurf, weil in der Live-Geschwindigkeit hielt ich das tatsächlich auch für einen Täuschungsversuch, nämlich da so theatralisch dann hochzufliegen.
Ja, aber du hast es vollkommen richtig gesehen, so habe ich es auch wahrgenommen, ja. Also er versucht da am Behrendt vorbeizukommen und in dem Moment schiebt er halt den Hintern raus. Und das ist, ja, naja, ich finde, also man hätte zumindest mal über einen Pfiff nachdenken müssen, finde ich. Aber vielleicht war es wirklich schwer zu sehen.
Ihr habt es angesprochen, das war so die erste aufregende Szene in der ersten Halbzeit. Es folgten zwei weitere, eine für Nürnberg und eine für Bielefeld. Nürnberg dann erst in der 23. Minute oder vielleicht auch schon in der 23. Minute nach den Vorstellungen der letzten Wochen das erste Mal gefährlich vor dem Tor der Arminen. Und Daniel, das war dann wahrscheinlich so wirklich das Musterbeispiel für die aktuell fehlende Spielpraxis bei Srelak.
Ja, also da von einer hundertprozentigen zu sprechen, wäre wahrscheinlich noch eine Untertreibung, weil der kommt wirklich völlig frei so auf Höhe der Fünferlinie zum Kopfball und auch noch zentral. Der Torwart steht auf der Linie der Bielefelder und Srelak kann sich im Prinzip die Ecke aussuchen und schafft es aber nicht, den auch nur aufs Tor zu bringen. Und der hätte eigentlich drin sein müssen und ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch ein Kopfball gewesen, den er im Training 100 Mal macht und den er wahrscheinlich auch in einer anderen Verfassung oder Situation in der Saison macht. Und das war schon eine Situation, von der man dann nachher leider mit dem Wissen, wie das Spiel ausgeht, sagen muss, der hat man nachgetrauert.
Ja, Michael Kölner hat ja vor ein paar Wochen mal gesagt, das ist natürlich alles nicht so richtig optimal gelaufen und aktuell hätte man ihn eben auch nie reinwerfen wollen. Jetzt muss man es tun und dann entstehen eben auch mal solche Geschichten. Alexander, wie gesagt, das war die einzig wirklich nennenswerte Chance des ersten FC Nürnberg im ersten Durchgang. Es gab noch eine für die Bielefelder kurz vor der Halbzeit. Die waren also tatsächlich noch ein bisschen später dran. Ich glaube, Vogelsammer war es, aber da ist Bredlo dann zur Stelle gewesen.
Ja, also das war, ich hatte nie, auch im Stadion, niemals das Gefühl, dass Bielefeld irgendwie gefährlich werden könnte. Ich habe mich dann zwar nach der Srelak-Chance schon so ein bisschen auf 0-0 eingestellt, natürlich immer mit der Hoffnung, dass doch noch einer irgendwie reingeht. Aber ich habe nicht ernsthaft, ehrlich gesagt, dran geglaubt, dass Bielefeld da irgendwas noch leisten kann. Zumal die erste Halbzeit von genauso wenig Durchschlagskraft charakterisiert war auf Bielefelder Seite wie auch auf Nürnberger Seite.
Du hattest es ja gerade eben schon mal angesprochen, du fandest, es war ein sehr mitunter ruppiges Spiel, vielleicht auch von Bielefeld. Kannst du das vielleicht nochmal weiter ausführen?
Ja, also es gab da ein paar Situationen, also ich kann mich wirklich in den letzten drei Jahren nicht an ein Spiel erinnern, wo ich bei drei oder vier Fouls gedacht habe, der muss jetzt runter, der ist jetzt lediert fürs Spiel. Und es war also eine Szene, war ja noch mit Valentini, wo er irgendwie einen in die Achillessehne kriegt oder sonst irgendwas, auf jeden Fall auch eine relativ lange Behandlungspause. Und dann Anfang der zweiten Halbzeit, dann hat es auch noch Behrens erwischt. Und wenn man so mal überlegt, Möwald, Behrens, Valentini, ja, das sind aktuell nach wie vor schon ein bisschen so die Stützen der Mannschaft. Und da wird es mir schon ein bisschen anders. Und ja, also teilweise ist dann auch nicht mal faul gepfiffen worden, obwohl es aus meiner Sicht auf jeden Fall erkennbar hätte sein müssen. Ja, nichtsdestotrotz, also gab keine gelben Karten, gar nichts. Vielleicht war es auch einfach nur Zufall, aber in der Häufung fand ich das schon sehr, sehr heftig. Also Nürnberg hingegen war da nicht ganz so tatkräftig auf den Füßen rumgestanden der gegnerischen Spieler.
Ist das eine Einschätzung, die du teilen würdest, Daniel?
Jein, oder eigentlich eher fast nicht. Also es war jetzt kein Spiel, was irgendwie komplett von absoluter Fairness geprägt war, aber es ist dann doch interessant, wie sich die Eindrücke vom Stadionbesuch und vom Fernsehschauen dann irgendwie widersprechen, weil ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass da jetzt irgendwie Bielefeld mit übertriebener Härte rangeht, sondern die hatten halt eine gesunde Bissigkeit, da ging sicherlich auch mal einer daneben, also sprich, dann war es halt doch ein Foul, das wurde dann aber immer gepfiffen, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, oh Gott, was ist denn das für eine Tretertruppe, und da kannst du ja froh sein, wenn die Leute am Ende noch mit heilen Knochen wieder in die Kabine laufen. Also ich habe das jetzt nicht als so brutal empfunden, sondern ich hatte einfach das Gefühl, okay, die sind motiviert, die Bielefelder, die scheuen auch keine Zweikämpfe. Und dass dann auch mal tatsächlich ein Foul passiert, das liegt halt in der Natur der Sache, aber die sind dann meiner Meinung nach auch eigentlich von den Schiedsrichtern immer relativ adäquat geahndet worden.
Okay, wir hatten es ja gerade schon so ein bisschen rausgearbeitet, es gab sehr wenig Torchancen, folglich dann ja schon irgendwie das gerechte 0-0 zur Halbzeitpause. Was war eurer Meinung nach, gab es noch irgendwas, was auffällig war in den ersten 45 Minuten?
Also ich finde es ja ganz witzig, der Alexander ist ja für mich auch der personifizierte Club-Pessimist, der nach der 22. Minute, wenn da mal ein Kopfball nicht reingeht, sofort sagt, ach, dann finde ich mich schon mit dem 0-0 ab, obwohl da ja noch einiges an Spielzeit zu gehen ist. Was mir so aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, ich fand es sehr interessant, grundsätzlich, dass Bielefeld relativ defensiv gestanden ist für eine Heimmannschaft. Die haben wenig bis gar nicht, also bis auf so ein paar Ausnahmen, gepresst und eigentlich auch erst so ab der Mittellinie konsequent angegriffen. Und das kann man natürlich auch als Kompliment für die Nürnberger Mannschaft umdeuten, ne? Dass man sagt, Bielefeld ist jetzt auch nicht irgendwie schlecht, die haben auch Ambitionen nach oben, aber selbst die hatten gehörigen Respekt vorm Club und haben sich gedacht, nee, erstmal auf Sicherheit spielen, und dementsprechend ist auch so ein sehr ja massiertes Mittelfeld entstanden, wo dann steilweise gar nichts mehr durchging, und dann also ab der 35. habe ich die Feststellung gemacht, dass es offenbar die neue taktische Maßgabe war, doch mal zu versuchen, mit hohen Bällen übers Mittelfeld hinwegzukommen. Also bis dahin hat man eigentlich kaum hohe Bälle, Befreiungsschläge der Nürnberger Verteidiger gesehen, und so ab der 35. wurde das dann doch häufiger. Deswegen ist meine These, also ich kann jetzt auch nur spekulieren, weil ich natürlich nicht hören kann, was der Trainer Kölner da dann irgendwie seinen Spielern mitgibt, aber meine These ist, dass das wirklich eine Maßnahme war, weil man gemerkt hat, dass man eben doch im Mittelfeld nicht die spielerische Lösung findet, um da irgendwie durchzukommen.
Unterstreiche ich zu 100%. Mit einer kleinen Anmerkung noch, also es war natürlich defensiv, muss man sagen, von beiden Mannschaften auch so, dass die wenig zugelassen haben. Also sowohl die Nürnberger als auch die Bielefelder. Und deswegen mein Pessimismus auch, ja, die standen einfach hinten verdammt gut drin, ja. Und nachdem es ja schon einige Abstimmungsprobleme in den Spielen davor gegeben hat zwischen Mittelfeld und Angriff, und sich das in der ersten Halbzeit in Bielefeld wieder gezeigt hat, deswegen kam ich dann relativ schnell zu der Erkenntnis, naja, wahrscheinlich werde ich wieder mit einem 0-0 hier rausgehen.
Ja, aber sehr interessante Aspekte, die Daniel ja auch gerade angesprochen habt und jetzt Alexander auch unterstrichen hat, können wir sicherlich am Ende nochmal drüber sprechen. Man kann das natürlich zu einem Kompliment umdeuten. Ich würde behaupten, Chef Saibene hat einfach gesehen, dass Nürnberg riesengroße Probleme gegen dichte Deckung in den letzten Wochen hatte. Und dann ist es natürlich irgendwo folgerichtig, das als Matchplan erstmal auszugeben. Aber
da kommt jetzt der Club-Pessimist wieder raus. Alles, was man als Kompliment auch verstehen könnte, auf jeden Fall nicht so deuten.
Nein, auf keinen Fall so deuten. Wir sprechen dann gleich über die zweite Halbzeit, da ist dann ein bisschen mehr passiert und am Ende auf jeden Fall, ja, dummerweise auch noch das alles Entscheidende an diesem Tag, nämlich das Tor für Arminia Bielefeld. Und das gibt's gleich hier bei meinsportradio.de.
Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10 am 16. März ab 20 Uhr live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Zur Halbzeit, da stand es noch 0:0 zwischen Arminia Bielefeld und dem ersten FC Nürnberg. Am Ende sollte das Spiel ja anders ausgehen, aber darauf hat jetzt ja zu Beginn der zweiten Halbzeit vielleicht gar nicht so viel hingedeutet. Daniel und Alexander sind immer noch zu Gast hier bei Total Beklubbt. Und ja, wir wollen natürlich auch die zweiten 45 Minuten aufarbeiten. Alexander, es war wohl so, dass diese zweite Halbzeit deutlich temporeicher losging, als es die erste, ja, über die kompletten 45 Minuten waren. Wenngleich nicht so super viel zwingende Chancen dann am Ende dabei rumkamen.
Genau, also es war ein munteres Hin und Her, weil irgendwie auch Bielefeld sich gedacht hat, na gut, okay, scheinbar geht hier ein bisschen was, weil so wirklich gefährlich werden die nicht. Und wie es halt dann so ist, wenn die Visiere hochgeklappt werden, ja, da kann es dann auch mal sein, dass es innerhalb von 2-3 Minuten dann plötzlich 3-4 Torchancen auf unterschiedlichen Seiten hagelt und so ähnlich ist es ja dann auch so zu Beginn der zweiten Halbzeit passiert.
Ja, Daniel, wie hast du diese zweite Halbzeit oder den Beginn der zweiten Halbzeit letzten Endes gesehen? Ich glaube bei Clubfans United in der Analyse von Flo Zenger davon, dass das Flügelspiel dann doch tatsächlich mal bemüht wurde und der erste FC Nürnberg das da ganz gut auf die Kette brachte. Ist das was du so unterschreiben würdest?
Ja, tatsächlich nahm der Unterhaltungswert, wenn man das so formulieren möchte, deutlich zu, weil einfach mehr Torraumszenen entstanden sind. Also ich gebe schon recht, so richtige Großchancen waren dann eigentlich auf keiner Seite dabei, aber zumindest ist so ein bisschen mehr was passiert und man hatte zumindest das Gefühl, dass es Torannäherungen gibt. Und man hat auch auf Nürnberger Seite schon gemerkt, dass eben über die Flügel auch Stefaniak und Sally mehr Betrieb machen. Da muss ich vielleicht auch an der Stelle, würde da auch mal Alexanders Meinung, wie er es im Stadion gesehen hat, ganz gerne erfragen. Und zwar Sally fand ich nämlich eigentlich gar nicht so schlimm. Und ich sage deswegen gar nicht so schlimm, weil was man danach wieder irgendwie auch auf Social Media lesen muss und so, da frage ich mich teilweise, hey, was haben die ein anderes Spiel gesehen als ich? Oder was wird da schon wieder auf Sally rumgehackt und geschimpft und so? Ich fand eigentlich, der hat das ganz gut gemacht. Der hat viel geackert, ist viele Wege mitgegangen. Klar, der hat halt immer dieses klassische Problem, dass er manchmal halt einfach irgendwie mit dem Kopf durch die Wand will und dann irgendwo sich festrennt, aber zumindest hat er was getan und ich kann ihm da irgendwie überhaupt nicht absprechen, dass er es versucht hat und manchmal ist da auch wirklich so ein bisschen Gefahr entstanden und er hat wirklich auch wacker nach hinten mitgearbeitet, also was der teilweise hinten dann sich Bälle wieder erobert hat und so, diese Wege muss man ja auch erstmal an der Außenbahn mitgehen und deswegen kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum da schon wieder jetzt auf Sally dann rumgehackt wird. Weil das war jetzt beileibe nicht irgendwie das schlechteste Spiel, was er gemacht hat und überhaupt auch nicht der schlechteste Spieler auf dem Platz, meiner Meinung nach. Oder verwechsel ich den wieder?
Bitte. Also, ich bin ja froh, dass du es sagst, weil ich hätte das Thema auch noch angeschnitten. Ich habe ja, also als ich im Stadion saß, habe ich mir gedacht, also Sally, bester Mann am Platz zwischenzeitlich, ja. Und deswegen war ich so sehr überrascht, wo ich mir die Benotung auf Clubfans United oder auf dem Kicker durchgelesen habe, weil das war für mich jetzt dann nicht nach, also ja, mit der Begründung von Flo Zenger, ja, okay, da waren schon ein paar Situationen dabei, wie du schon sagst, wir wollten mit dem Kopf durch die Wand, aber die, ich weiß nicht, 4,5 oder was er im Kicker bekommen hat, das habe ich irgendwie überhaupt nicht.
Muss ich kurz reingrätschen, Edgar Sully ist der beste Offensivspieler beim Kicker und hat eine 3 bekommen.
Ah, okay.
Gut. Stefaniak und Srelak haben eine 4,5 bekommen, Behrens eine 3,5, Löwen eine 4.
Ja, okay, ja, das ist dann, okay, dann habe ich das im Kicker falsch in Erinnerung. Aber auf jeden Fall, ich fand ihn auch bester Mann in der Offensive, stimmt ja dann auch, und Löwen bemüht sicherlich, Stefaniak auch bemüht, aber die jegliche Bindung zum Spiel. Srelak hing in der Luft wie ein, naja, wie ein Fremdkörper, und wenn man dann gesehen hat, wie der auf dem Platz da rumgelaufen ist im Stadion, und eigentlich immer da, wo Gefahr war, war der Sully auch irgendwie, sowohl hinten als auch vorn. Und ich fand den auch sehr, sehr gut.
Also haben wir zumindest schon mal festgehalten, Edgar Sully hat die Schelte der Internetgemeinde eurer Meinung nach nicht verdient, und zumindest der Kicker gibt euch da auch recht. Ich kann es jetzt nur mäßig beurteilen. Es ist ja so gewesen, dass in dieser Viertelstunde, ungefähr Viertelstunde nach Wiederanpfiff, es durchaus auch auf der Bielefelder Seite Torchancen gab, da einmal ja letzten Endes Bredlo wirklich in höchster Not geklärt hat. Aber danach diese Partie wieder komplett scheinbar verflacht ist und dass dann der Kickertitel ja dann mit Angriffe wieder Mangelware zumindest fast. Also eben abgesehen von dieser allerletzten Aktion. Daniel, wie kannst du dir das erklären? Waren dann am Ende doch beide wieder darauf bedacht, okay, wir halten erstmal die Null und dann versuchen wir den Lucky Punch zu setzen, nachdem sie gemerkt haben, okay, wenn wir was machen, kriegen die anderen auch Torchancen?
Ich glaube halt, dass diese Viertelstunde nach der Halbzeitpause extrem viel Kraft gekostet hat. Also sowohl körperlich als auch geistig, weil man da ja ständig konzentriert sein musste. Und es ging wirklich teilweise vogelwild hin und her, beide Richtungen. Also auch wenn da nicht Chancen dabei waren, aber es mussten ja trotzdem dann immer alle irgendwie versuchen, wieder mit rückzurennen. Und dann ging es wirklich so hin und her, dass man da innerhalb von 3 Minuten gefühlt 3 Torchancen hatte. Und zwar 2 auf der einen und eine auf der anderen Seite. Und danach haben beide wohl offenbar versucht, wieder so ein bisschen das Tempo rauszunehmen, um einfach die Partie zu beruhigen, weil, glaube ich, beide Mannschaften gemerkt haben, hey, das Tempo können wir jetzt einfach nicht bis zum Schlusspfiff durchgehen. Und dann wirkte es stellenweise eben nicht so, wie dass irgendjemand noch auf einen Lucky Punch hofft, sondern tatsächlich, dass man sich so ein bisschen auf das 0-0 geeinigt hatte. Auch wenn das natürlich nicht formal passiert, dass man sich da wirklich einigt, aber es wirkte so, als ob alle da offenbar gut mit leben können. Und deswegen hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass das ein bisschen verflacht.
Ja, Alexander, alle einigen sich so ein bisschen auf ein 0-0, ein Eindruck, den du im Stadion auch so gewonnen hast?
Ja, es war dann ab einem gewissen Punkt war es dann, ja gut, hier mal ein Freistoß und da noch mal so ein sachter Vorstoß. Aber es hat wirklich so gewirkt wie so wie Waffenstillstand. Und wie gesagt, also ich habe mich schon mit dem 0-0 aus dem Stadion gehen sehen.
Ja, hätten wir vielleicht alle auch genommen, zumindest wenn wir das Endergebnis anschauen. Das kommt ja, wie formuliere ich das jetzt geschickt, zumindestens nicht ganz unglücklich zustande. Also Arminia Bielefeld profitiert da natürlich auch zum einen von einem gewissen kollektiven Tiefschlaf, zum anderen natürlich auch davon, dass Everton da irgendwas macht und er weiß selber nicht so genau was. Am Ende auf jeden Fall stehen alle Nürnberger Abwehrspieler irgendwie im Strafraum, aber keiner kann letzten Endes dann den Einschlag des Tores verhindern, Daniel. Und so steht es dann eben in der 90. Minute 1-0 für Arminia Bielefeld.
Ja, verbuche ich mal unter der Kategorie Duseltor, leider halt aus Nürnberger Sicht dann extrem bitter, und so ein spätes Tor in der 90. ist klar, dass das dann ein Genickschlag wird, von dem sich dann irgendwie die wenigsten Mannschaften noch erholen. Tatsächlich war der aber gefühlt eher irgendwie reingewühlt als irgendwie schön rausgespielt. Also diese Flanke von rechts, ich sag mal, wirklich gefährlich ist die nicht. Also die kommt weder auf Kopfballhöhe, sondern die kommt so halb hoch, da steht auch überhaupt gar keiner, und wenn Everton den einfach zur Ecke klärt oder vielleicht irgendwie was anderes damit macht, als eine Bogenlampe an den zweiten Pfosten produziert, dann würde ich sagen, da kann ich wetten, da wird nichts mehr draus. Also da ist keine gefährliche Situation mehr, dann irgendwie für Bielefeld rauszuholen. Und tatsächlich durch diese Bogenlampe, die dann auch noch irgendwie wieder zurückgeköpft wird ins Feld und dann grätscht Valentini noch ins Leere und Everton und Markreiter stehen beide auf der Linie, aber keiner kann auf den Schützen rausgehen und da kommt dann halt einfach in diesem Chaos viel zusammen. Eine Verkettung unglücklicher Umstände, wie man so schön sagt, und dann steht halt Kerschbaumer auf einmal da frei und muss den mehr oder weniger aus kurzer Distanz nur noch ins halbleere Tor schießen, weil natürlich klar ist, dass die Verteidiger da auch nicht mit der Hand rangehen können, und das ist natürlich dann ein extrem bitteres Tor, und ich glaube wahrscheinlich, wenn man die meisten Bielefelder Fans fragen würde, die haben da eigentlich auch nicht mehr mit gerechnet.
Ja, Alexander, ausgerechnet Kerschbaumer, der war es ja schon im Hinspiel in der 86. Minute. Dieses Mal hat er sich noch ein bisschen mehr Zeit gelassen, um dann letzten Endes alle Hoffnungen aus Sicht der Clubfans zu zerstören. Wie hast du das Spiel, oder nicht das Spiel, Entschuldigung, das Tor dann im Stadion wahrgenommen?
Ja, also der hat sich ja dann jetzt, spätestens jetzt, meinen persönlichen Groll zugezogen. Ich gebe Daniels Beschreibung zu 100% recht, bis auf eine Kleinigkeit. Ich glaube, dass Everton den Ball tatsächlich zur Ecke klären wollte und der Ball einfach total verunglückt ist. Und dadurch entsteht dieses Chaos. Also Tiefschlaf, weiß ich nicht, würde ich jetzt, glaube ich, sagen wir eher das falsche Wort. Es war eher heilloses Durcheinander. Und dann führt eben eins zum anderen und dann kommt der Ball blöderweise auf der Bielefelder Seite auch noch zum richtigen Mann. Und naja, gut, ich meine, da stehen dann zwei Leute nur noch vor ihm so halb im Tor. Und wenn er den nicht macht, gut, dann ist er natürlich auch wahrscheinlich auch eines Zweitligaspielers nicht würdig. Ich glaube, die Bielefelder haben sich, also zumindest die um mich rum saßen, die haben sich auch schon seelisch-geistig auf das 0-0 eingestellt. Wobei man ja eigentlich weiß, dass Bielefeld für ein Tor in der Nachspielzeit immer noch zu haben ist. Aber die haben dann einfach auch aufgrund der Tatsache, dass Nürnberg offenbar denen doch ein bisschen Respekt eingeflößt hat, dann am Ende gesagt, na, nehmen wir das 0-0, und dann plötzlich murmeln die das Ding rein und dann stand das Stadion Kopf.
Ja, du hast es angesprochen. Ich meine, gehört zu haben, dass es das 9. Tor bereits von Bielefeld in der Schlussphase war. Und das ist dann natürlich doch eine Qualität, die Mannschaft scheinbar mitbringt. Und kollektiver Tiefschlaf scheinbar eher unzutreffend, sondern heilloses Durcheinander. Everton in den letzten Spielen meiner Meinung nach immer mal wieder mit solchen Aktionen. Vielleicht sollte er genauso wie Eduard Löwen manchmal die einfachere Variante bevorzugen und nicht unbedingt das spielerisch besonders schön lösen wollen. Wenn wir nochmal auf diese zweiten 45 Minuten zurückblicken, Daniel, letzten Endes, du hast es schon mal so ein bisschen angesprochen, 15 Minuten Vollgasfußball auf beiden Seiten und dann eine halbe Stunde verwalten bis zum 0-0 und am Ende ganz bitter aufwachen.
Ja, so muss man es wahrscheinlich zusammenfassen. Ich bin aber grundsätzlich der Meinung, dass das Spiel vom Club eigentlich gar nicht so schlecht war. Also was tatsächlich eben so ein bisschen fehlt, ist einfach die Cleverness und Abgeklärtheit vor dem Tor. Da kann man jetzt lange drüber spekulieren, woran das liegt. Vielleicht ist das die Aufstiegsaussicht, die jetzt plötzlich die Spieler im Kopf und in den Beinen lähmt, weil plötzlich geht's halt darum, dass man auch was verlieren kann, und da geht's um was. Und der zweite Grund kann natürlich sein, dass Ishak halt einfach doch noch mehr fehlt als erwartet, dass der da vorne eben dann doch wichtiger war, als man es vielleicht in dem ersten Spiel nach dem Ausfall gedacht hat. Grundsätzlich bin ich aber jetzt der Meinung, dieser Fatalismus, ich glaube, bei Clubfans United war es, die gesagt haben, also ist jetzt irgendwie völlig unnötig, da Fatalismus an den Tag zu legen. Da ging es darum, dass auf jeden Fall das Spiel nicht so schlimm war, wie das auch wieder in Social Media dargestellt wird, weil, ich sag mal ganz ehrlich, wenn Srelak das in der 22. Minute reinmacht, dann steht es da 1-0, dann ist es vielleicht der berühmte Dosenöffner, der dann den Club auf die Siegstraße bringt, dann geht vielleicht hinten in der 80. noch einer rein, geht 2-0 raus und jeder sagt, ja, souverän gewonnen, ohne dass man spielerisch irgendwie anders auftritt.
Ja, genau das aktuell, glaube ich, so ein bisschen das Problem eben des ersten FC Nürnberg. Man spielt, wenn wir mal das Derby ausklammern, nicht wirklich schlechter als vielleicht auch in Wochen zuvor. Einzig und allein, es fehlt das Tor. Und wenn man beispielsweise eben auch an die Spiele gegen Duisburg, vielleicht auch gegen Aue denkt, da lief dann eben das Spiel genau für den Club, und aktuell tut's das eben nicht. Alexander, Wie schätzt du die Situation ein? Stimmst du Daniel zu?
Von der Art und Weise her, wie Nürnberg grundsätzlich das Spiel aufzieht, hat sich tatsächlich auch aus meiner Sicht nichts geändert. Ja, sie versuchen da dominant und mit einem feinen Ball das Spiel aufzuziehen. Das, was mich so stört, das haben wir beide auch das letzte Mal schon besprochen, ist einfach, dass ich das Gefühl habe, dass die Offensivkraft abhanden gekommen ist und kurioserweise ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, wo Nürnberg begonnen hat, hinten defensiv besser zu stehen. Und deswegen ist meine Vermutung, sicherlich hängt es auch ein bisschen an der Personalie Ishak und dass ein adäquater Ersatz für ihn einfach aktuell aus unterschiedlichen Gründen nicht im Kader ist. Auf der anderen Seite habe ich mir schon überlegt, vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, dass Kölner gesagt hat, sofern wir immer zwei Dinger hinten kriegen, müssen wir vorne drei machen. Lasst uns doch lieber hinten ein bisschen defensiver stehen. Und einen murmeln wir irgendwie auch immer wieder rein. Und gut, es hat jetzt dreimal hintereinander nicht geklappt. Und es ist halt einfach auch die Gefährlichkeit im Offensivspiel, die total fehlt. Also wenn ich mich an zwingende Chancen erinnere, dann bleibe ich bei dem Duisburg-Spiel hängen, ja, wo aus drei Steilpässen dann doch irgendwie ein Tor draus resultiert. Und das ist einfach in den vergangenen Spielen nicht gewesen. Das ist nach wie vor toll anzusehen, aber es endet halt am 16er. Und da ist dann einfach das Tor noch 16 Meter weit weg.
Das wollen wir erstmal als Schlusswort nehmen für das Spiel gegen Arminia Bielefeld. Da war das Tor oftmals eben dann doch auch den Moment zu weit weg oder eben vielleicht auch nur Adams Relak, ohne jetzt besonders auf dem rumhacken zu wollen vom Ball. 0:1 geht's am Ende aus. Bielefeld gewinnt, schiebt sich damit in der Tabelle ja ein Stück nach vorne, steht jetzt auf Platz 5. Nürnberg verliert peu à peu so ein bisschen seinen Vorsprung. Jetzt sind es noch 4 Punkte auf Holstein Kiel. Es sind natürlich noch 6 auf Jan Regensburg, aber ich denke, wir sind uns alle einig, der Relegationsplatz ist nicht der, den man unbedingt haben möchte am Ende der Saison. Wir erinnern uns an die Spiele gegen Eintracht Frankfurt vor 2 Jahren. Was vielleicht beim ersten FC Nürnberg ja ein bisschen anders werden könnte, was wir uns womöglich vorstellen können und was nach dem Spiel so alles noch geschah, denn da sind so ein paar Dinge jetzt an die Öffentlichkeit gelangt. Darüber sprechen wir gleich hier bei Total Beklubbt und dann blicken wir hinten raus natürlich auch noch aufs nächste Spiel, denn das ist bekanntlich immer das Wichtigste. SV Darmstadt 98 gastiert dann beim ersten FC Nürnberg und darüber sprechen wir natürlich auch noch hier auf meinsportradio.de.
Rugby. Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies. Am 18. März ab 12.55 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Es ist ein gewisser Fatalismus beim Fanlager des ersten FC Nürnberg zu verspüren. Man hat den Eindruck, dass die Mannschaft des Clubs aktuell eher um den Relegationsplatz, auf dem Erzgebirge Aue steht, spielt, als um den Aufstieg. Und wir haben uns gerade im Off schon so ein bisschen drüber unterhalten und können es nur in gewissen Teilen nachvollziehen. Daniel, ist es vielleicht einfach so, dass sich der gemeine Clubfan jetzt anfängt, selber zu schützen, den Teufel an die Wand zu malen, damit man dann nicht ganz so enttäuscht ist, wenn es am Ende doch nicht klappen sollte, auch wenn es natürlich 3 Spiele ohne Tor hin oder her aktuell aus sportlicher Sicht noch gar nicht so viel zu meckern gibt. Ne? Wir haben es ja gerade angesprochen, immer noch 4 Punkte Vorsprung auf Kiel, immer noch vor allem auch die direkten Duelle gegen Kiel, gegen Düsseldorf. Und es ist ja jetzt nicht so, dass von hinten irgendwie der D-Zug, der Ingolstadt mal vermeintlich werden sollte, heranbraust. Ist das tatsächlich einfach Selbstschutz aus Fansicht?
Das wäre ein sehr positiver Spin, den man dem ganzen Rumgemeckere da geben könnte, was aktuell schon wieder herrscht. Ich, wie gesagt, kann es irgendwie nicht verstehen. Also ja, ich habe jetzt den Tweet, den ich da vorhin auch nochmal angesprochen habe, nochmal kurz rausgesucht. Enttäuschung ist angebracht, Fatalismus nicht, schreibt Clubfans United auf Twitter. Und ich glaube, das beschreibt die Situation perfekt. Also natürlich bin ich nach einem Spiel, was dann so blöd auch noch verloren geht, angefressen. Und natürlich bin ich irgendwie zwei Tage stinksauer, wenn man gegen Fürth verliert. Aber andererseits muss man jetzt wirklich nicht irgendwie schon das Schlimmste erwarten und sagen, mein Gott, jetzt ist alles dahin und die ganze Saison kann eigentlich schon ad acta gelegt werden, weil da reißen wir jetzt eh nichts mehr. Du hast die Situation ja vorher perfekt zusammengefasst. Im Grunde ist nichts Schlimmes passiert und der Club hat auch noch alle Karten in der Hand und wenn man jetzt mal sich von diesen zwei Spielen da irgendwie nicht entmutigen lässt, ist das immer noch eine tolle Saison. Und wenn man sich auch Düsseldorf anschaut, die hatten ihre Schwächephase und Kiel hatte seine Schwächephase. Da waren wir dann halt die Profiteure. Aber es wird jetzt so getan, als ob im Grunde man die Mannschaft schon fast abmelden könnte vom Spielbetrieb, weil ja sowieso weder ein Spiel gewonnen wird, geschweige denn ein Tor geschossen wird noch in der Saison. So ist zumindest in manchen Diskussionen die Stimmung scheinbar, gerade bei den Clubfans.
Ja, wir sollten auf jeden Fall dann 0-0 gegen Holstein Kiel spielen, dann können sie in dem Spiel schon mal keine Punkte auf uns gut machen. Naja, Spaß beiseite. Alexander, wie geht's dir mit dieser ganzen Schwarzmalerei? Sie ist natürlich irgendwie bezeichnend für die Clubfans. Es spielt, glaube ich, auch eine nicht so unwichtige Rolle, dass eben eines dieser drei Spiele das Derby war. Und vielleicht hat man über diese 11 Spiele andauernde Serie ohne Niederlage schlicht und ergreifend eben auch mal vergessen, dass es anders laufen kann.
Ja, ich glaube, dass die Stimmung momentan aus zwei Weisheiten gespeist wird. Zum einen, der Club ist adept und die andere ist halt die Sehnsucht nach der ersten Liga. Und dann ist es natürlich so, dass wenn diese Dinge zusammenkommen und die Ergebnisse nicht passen, dass dann auch das sehr laute Internet dann ein bisschen auch zu laut ist in der einen oder anderen Art und Weise. Ansonsten sehe ich die Situation genauso, ja. Also der Tweet war super genial von Alex Endel, der passt das perfekt zusammen, weil also wenn es hart auf hart kommt, ich meine, ein Freischuss hat Nürnberg aufgrund der vier Punkte Vorsprungs ja immer noch. Und die Schwächephase in der Hinrunde, die es dann gab, auch mit zwei Niederlagen dann, und die hat man auch verkraftet, konnte sogar an die Tabellenspitze vordringen. Ich glaube, dass dieser Aufruhr gerade nur deswegen zustande kommt, weil man ein bisschen Angst hat, diese extrem gute Ausgangsposition dann am Ende doch zu verspielen. Und wie ihr es schon gerade gesagt habt, ich glaube, eine Relegation will keiner von uns.
Ja, ich glaube, also das ist so ein gewisses Gefühl, das bei mir da ist, ohne dann jetzt groß auf die Mannschaft eintreschen zu wollen. Und natürlich, wie es Daniel schon sagt, man freut sich nicht, wenn man solche Ergebnisse liest oder wenn man solche Spiele wie das Derby im Stadion sieht. Aber es ist so, es schwingt halt mit, dass man diese tolle Saison am Ende, dass sie völlig wertlos sein könnte und dass man dann eben noch diese Erinnerung an die Relegation gegen Frankfurt noch so frisch hat, das macht es nicht unbedingt besser. Ich glaube, da kommt tatsächlich relativ viel her. Jetzt wollen wir mal positive Dinge finden. In den Interviews nach dem Spiel und auch in den Geschichten, die nach dem Spiel sonst noch so passiert sind, meine ich, was herausgehört zu haben oder gesehen zu haben, dass mich positiv stimmt, dass eben diese Einstellung, die jetzt bei manchen Fans durchschlägt, in der Mannschaft nicht da ist. Dass die Mannschaft an sich glaubt, dass die Mannschaft tatsächlich auch eine Einheit ist, die funktioniert, und dass die Mannschaft selber versuchen möchte, dieses Problem der nicht vorhandenen Tore zu lösen. Es war ja so, dass am Samstag sich dann der Mannschaftsrat getroffen hat, anschließend mit Michael Kölner darüber gesprochen hat, wie man denn vielleicht auch die Spiele künftig angehen möchte, dass man gegen Bielefeld womöglich auch zu defensiv dann stand, aus dem Gefühl der Mannschaft heraus, und dass man das dann auch mit dem Team kommuniziert hat. Wenn du solche Nachrichten hörst, dass die Mannschaft sich selber da eine Platte macht, Daniel, wie positiv stimmt dich das?
Ich muss zugeben, es fällt mir relativ schwer, die Frage zu beantworten, weil ich kenne halt einfach die Funktionsweisen in Profifußballmannschaften zu wenig, um das jetzt wirklich analysieren zu können. Also vielleicht ist es vollkommen normal, dass sich die Mannschaft nach einem Spiel nochmal zusammensetzt und sowas bespricht. Und jetzt wird das auf einmal halt sehr hochgehangen und es wird so getan, als ob das irgendwie was Besonderes wäre. Und der Mannschaftsrat tagt und es wird versucht, irgendwie eine Lösung zu finden und so. Vielleicht ist das vollkommen normal. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob man das überanalysieren sollte. Aber grundsätzlich finde ich das jetzt nicht verkehrt, wenn man sich irgendwie zusammensetzt und versucht, da das Problem zu analysieren und eben nicht auch der Meinung ist, ja, das muss der Trainer irgendwie lösen, das Problem, sondern die Spieler sind diejenigen, die auf dem Platz stehen. Und wenn die vielleicht auch untereinander sich da mal aussprechen können und das dafür sorgt, dass das Mannschaftsgefüge und auch die Stimmung in der Truppe besser wird oder so gut bleibt, wie sie dem Vernehmen nach ist, dann ist das natürlich sehr zu begrüßen.
Ja, Alexander, wie geht's dir? Ist das was du positiv zur Kenntnis nimmst oder sagst du, ja, letzten Endes ist das was ich von einem potenziellen Aufsteiger für selbstverständlich halte, denn zumindest soweit meine ich Profifußballmannschaften über Medienberichte dann doch von innen zu kennen, dass sowas gerade im Abstiegskampf nicht unbedingt gut funktioniert. Aber ich weiß nicht, wie es euch da geht oder wie es dir da geht, Alexander.
Was meinst du, was funktioniert nicht gut?
Dass eine Mannschaft einen vermeintlichen Lösungsansatz präsentiert, um ja solche Torlosserien zu beenden oder um irgendwelche anderen Probleme. Wäre ja jetzt vielleicht kein anderes Beispiel, wenn wir in den letzten 5 Spielen 8 Gegentore gekriegt hätten.
Schwierig zu beurteilen, weil man natürlich auch nicht genau weiß, was die Inhalte waren, ja, ob die jetzt gerade dafür eine Lösung präsentiert haben oder so, was ich auf jeden Fall sehr ungewöhnlich finde, und ich glaube, das ist auch für eine Mannschaft, für eine Profifußballmannschaft ungewöhnlich, dass die Initiative für dieses Gespräch vom Mannschaftsrat ausging und nicht vom Trainer ausging und dass sich der Mannschaftsrat wohl, wenn man den Berichten Glauben schenken darf, sich mit der Mannschaft ausgetauscht, geeinigt, also einen Konsens gefunden hat und dann mit dem Trainerteam das besprochen hat, was man da unter Umständen zukünftig anders machen könnte, weil da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt von vorhin. Ich glaube einfach, dass das Kölner, der ist einfach nicht der Trainerfuchs für so eine Fußballmannschaft. Und es kann sein, dass die Mannschaft auch sagt, okay, vielleicht könnten wir, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dann die ein oder andere Idee von uns auch aus ins Trainerteam bringen und nicht nur umgekehrt. Ob das jetzt Usus ist oder nicht, keine Ahnung. Ich halte auf jeden Fall, wenn ich das von normalen Unternehmen ausgehe, finde ich es schon für ungewöhnlich, wenn die Änderungen von oder die Verbesserungsvorschläge von unten gemeinsam nach oben gebracht werden. Und wir werden dann sehen, was es am Ende gebracht hat, wenn das Darmstadt-Spiel vorbei ist.
Ja, Basisdemokratie, 1. FC Nürnberg. Gucken wir mal, ob das Ganze dann Früchte trägt. Auffällig ja. Und dann kommen wir vielleicht nochmal so ein bisschen aufs Sportliche zurück, dass diese Offensivschwäche, um es jetzt vielleicht einfach mal so zu nennen, auch ein Stück daraus herrührt, dass man jetzt, so wie ich euch verstanden habe, gegen Bielefeld zum Beispiel auch keinerlei gefährlichen Standardsituationen kreieren konnte. Denn wenn man in die Wochen davor geblickt hat, es war eben oft auch so, dass Enrico Valentini über Ecken, über Freistöße einfach für Gefahr im gegnerischen Strafraum gesorgt hat und dass man so zu Toren kam, auch wenn es da vielleicht aus dem Spiel heraus schon gar nicht mehr so gut lief, Daniel, und vielleicht deswegen am Anfang auch noch gar nicht so offensichtlich war, wie sehr Michael Ischak fehlt.
Also ich habe ja eure Folge dann auch gehört zum Derby und da müssen ja die Standardsituationen wirklich grauenhaft gewesen sein.
Ja, das Derby klammern wir mal aus, weil da war wirklich, an dem Tag ging einfach alles schief und du hast recht, also die Standardsituationen waren wirklich grausam, aber das Problem scheint ja jetzt auch gegen Bielefeld wieder da zu sein oder da gewesen zu sein und da stand Valentini ja auf dem Platz.
Ja, aber im Vergleich dazu war es jetzt dann doch mit Valentini wieder besser. Also klar ist da wenig wirklich Zählbares dabei rumgekommen, aber ich finde, dass zumindest die Ecken oder die Freistöße wieder einen Tick mehr Gefahr grundsätzlich ausgestrahlt haben.
Ja, also dieses Gechippe von Möwald da in den Strafraum rein, was er aus dem Viertspiel so genießen durften, das hat halt gefehlt und auch wenn es keinen Torerfolg gab nach einer Standardsituation, aber ein bisschen mehr Gefahr war dann doch da.
Okay, und ein Punkt, der mir in den Spielen zuvor halt auch aufgefallen ist, den wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben und der glaube ich, ganz viel damit zu tun hat, dass wir es aktuell eben nicht schaffen, richtig Gefahr auszustrahlen, ist, dass eben Behrens und Möwald einfach nicht so durchkommen, nicht mehr die Läufe Richtung oder in den Strafraum machen können, damit dann natürlich oftmals derjenige, der dann da alleine vorne drin rumgeistern muss, ja, zu wenig Unterstützung hat. Wie hat sich das dieses Mal präsentiert? Ihr hattet, ich glaube, im ersten Take sogar schon angesprochen, dass sich Behrens ja teilweise die Bälle aus der eigenen Hälfte oder aus der eigenen Abwehr abholen musste. Dann werden die Wege natürlich auch sehr, sehr lang.
Das war meiner Meinung nach aber eine taktische Anweisung. Weil immer wenn Nürnberg im Spielaufbau war, war Behrens, hat der mit den beiden Innenverteidigern eine Dreierreihe gegeben, um das Spiel aufzubauen. Also das, was eigentlich Möwald in den vergangenen Spielen teilweise auch gemacht hat. Und da bin ich auch wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, dass diese defensive Sicherheit auch zulasten der offensiven Durchschlagskraft geht. Und wenn Behrens irgendwie gefühlt 40, 100 Meter Läufe machen muss, weil er von nach ganz hinten irgendwie dann auch noch vorne für die Torgefahr sorgen soll, das kann halt nicht funktionieren. Da kommt dann mal so eine Viertelstunde raus, wie zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen Bielefeld. Aber danach ist einfach, da ist dann halt platt, ja, da geht nichts mehr.
Ja, Daniel, Möwald hat es zuletzt mal übernommen, hat Alexander gesagt, ja, Löwen, ja, letzten Endes auch oft, der dann da von der linken Position der Dreierkette das Spiel eröffnet. Ist es letzten Endes so, dass vielleicht eben Möwald und Behrens aus diesem Spielaufbau heraus wieder ein Stück entbunden werden müssen, dass man eben den Ball zu ihnen ins Mittelfeld bringt und nicht sie zum Ball in die Abwehrreihe?
Nee, ich finde das eigentlich ganz okay, wenn da ein bisschen rotiert wird. Also wie gesagt, wenn sich ein Behrens wirklich hinten mal einen Ball abholt und so, das macht unberechenbarer, wenn man tatsächlich auch variiert, mal zwischendrin stört es ja, glaube ich, niemanden. Ist ja auch dann was echt Gefahr ausstrahlen kann, wenn dann doch mal ein langer Ball ausgepackt wird und so. Also ich glaube, dass das die Sache ist, die durchaus ein Erfolgsrezept eben sein kann, dass man eben nicht ausrechenbar ist und immer genau weiß, naja, die werden immer irgendwie über Eras spielen, der trägt den Ball dann irgendwie 10 Meter nach vorne und versucht dann die Außen mit einzubinden oder so, dann ist man halt einfach im Grunde planbar für eine gegnerische Mannschaft und die können sich dann darauf einstellen. Was ich noch zu Srelak sagen wollte, und das passt im Grunde auch zu dem Punkt zum Ishak-Ausfall, ich glaube, was man da eher beachten muss, ist tatsächlich, wenn Ishak den Ball nicht hatte. Also eben nicht, wenn er den Ball hatte und damit irgendwas gemacht hat, sondern wenn er nicht hatte. Und ich glaube, das ist was grundsätzlich oder zumindest in der aktuellen Phase noch ein bisschen abgeht. Was Ishak teilweise gerannt ist ohne Ball, das ist natürlich mega anstrengend und sah dann teilweise auch relativ aus wie brotlose Kunst, weil er macht halt nichts außer rumrennen, aber es kommt nichts Zählbares dabei rum. Aber das war, glaube ich, extrem wichtig, einfach da die Gegner unter Druck zu setzen oder mal bei einem Konter als Anspielstation. Der ist dann teilweise von der anderen Seite des Feldes mit rübergelaufen, um als Anspielstation einfach da zu sein und mal einen Ball kurz zu halten, damit die anderen nachrücken können. Und das schafft halt Srelak einfach in der aktuellen Verfassung noch nicht. Der muss halt angespielt werden, damit er Torgefahr ausstrahlen kann. Und da hat einfach Ishak für mich passiver noch mehr fürs Spiel mitgearbeitet. Und das ist meiner Meinung nach das, was uns deswegen auch abgeht. Also tatsächlich nicht seine prinzipielle Torgefahr, sondern seine Bereitschaft auch ohne Ball fürs Spiel zu arbeiten.
Wobei ich glaube, dass wenn du einen 12-Tore-Mann auf deine Abwehr zulaufen siehst, ja, dann gehst du automatisch schon mit zwei Leuten an den Typen ran. Und der kann sich aufhalten, wo er will, aber der wird immer flankiert von mindestens einem Gegenspieler, wenn nicht sogar zwei. Und das schafft natürlich auch Räume, ja. Wenn dann der Zweller kommt, der ein relativ unbeschriebenes Blatt ist, weiß nicht, ob der so das Schreckgespenst der gegnerischen Abwehr ist. Da muss er sich wahrscheinlich auch noch ein paar Sporen verdienen.
Ja klar, aber das stützt ja im Grunde eigentlich sogar meine These, weil wenn Ishak dann zum Beispiel die Seite gewechselt hat, dann sind da halt zwei Mann mitgedackelt, einfach richtig, weil sie wussten, das ist der gefährlichste von denen. Richtig. Und sofort reißen die halt wieder eine Lücke. Und klar, richtig. Und bei dem Srelak sagt man halt erstmal, naja, der soll mal kommen, dann schauen wir uns mal an, was der hier an Torgefahr ausstrahlen möchte. Richtig.
Und das sind genau die Räume, die aktuell für die Offensive gerade nicht vorhanden sind.
Ja, So sieht's aus. Ich denke, das lassen wir jetzt einfach mal als Schlusswort stehen. Wir hoffen natürlich, dass es gegen Darmstadt dann wieder besser wird. Was wir von Darmstadt als Gegner erstmal halten, darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Ansonsten noch ein kurzer Hinweis in Sachen Live-Sport bei meinsportradio.de. Da ist es nämlich am Wochenende mal wieder soweit. Gleich zwei Veranstaltungen. Der Intellectual Fight Club am Freitag. Schachboxen ist da das Stichwort. Und Rugby Europe Championship Deutschland gegen Russland am Sonntag. Dann beides live hier auf meinsportradio.de. Und dann natürlich auch über die App zu hören. Und wir sind gleich wieder da mit unserem Ausblick, ja, auf das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98. Der zweite trifft auf den vorletzten. Aber auf solche Statistiken sollte man ja spätestens nach dem Derby nichts mehr geben.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Am Sonntag, da empfängt der erste FC Nürnberg den SV Darmstadt 98 und möchte dann unbedingt mal wieder ein Tor schießen, um zu verhindern, dass man den vereinseigenen Rekord einstellt. Aus der Saison 1995-96 rührt er her. Da hat man auch mal 4 Spiele in Folge nicht getroffen und ist am Ende in die Regionalliga abgestiegen. Ich glaube, die Gefahr besteht nicht. Haben wir ja gerade schon mal so festgestellt. Wir stehen ja zum Glück doch eher oben. Und bei 15 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 stehen die Chancen da ganz gut, Daniel. Darmstadt ist jetzt eine Mannschaft, die vermeintlich auf dem Papier natürlich ein dankbarer Gegner ist. Ne? Sie kommen mit 41 Gegentoren irgendwie daher, stehen auf Platz 17 in der Liga und damit deutlich, deutlich logischerweise hinter dem ersten FC Nürnberg. Aber Darmstadt, muss man eben auch sagen, hat, nachdem sie das ja auch vermeintliche Endspiel gegen Kaiserslautern im Nachholspiel dann verloren haben, 3 Spiele in Folge jetzt nicht verloren und ist nach wie vor im Rennen um den Klassenerhalt, den man ja sowohl den Darmstädtern als auch den Kaiserslauterern schon gefühlt abgesprochen hat. Kommt da eine Mannschaft, die jetzt wirklich so ein dankbarer Gegner ist?
Nee, das glaube ich nämlich tatsächlich überhaupt nicht. Also die sind enorm unter Druck. Also für die ist im Prinzip gewinnen oder zumindest punkten Pflicht, wenn sie nicht da hinten irgendwie unter die Räder kommen wollen. Und deswegen erwarte ich, dass das ein extrem schweres Spiel wird. Also ich denke, Darmstadt wird sich erstmal komplett aufs Verteidigen verlegen und dem Nürnberg den Ball überlassen und wahrscheinlich 70% des Spielfeldes wird dann in Nürnberger Hand sein und wahrscheinlich auch ebenso viel Ballbesitz, aber mehr als ein paar Ballstaffetten um die eigene Abwehr wird da wahrscheinlich nicht bei rumkommen in der ersten Halbzeit. Deswegen vermute ich, dass das ein sehr schwer anzuschauendes Spiel wird, weil wenn wir in der Saison 1 gelernt haben, dann ist es das, dass wir sowieso nicht daheim die große Fußballmacht sind und außerdem auch leider oft sehr wenig mit dem Ballbesitz anfangen können, wenn da eben 2 massive Abwehrreihen stehen.
Ja, es ist halt nicht immer Heimspiel gegen Erzgebirge Aue. Alexander, was erwartest du für eine Partie? Ist es einfach mittlerweile ja so, dass Geduld eine große Tugend ist, auch wenn man Spiele des ersten FC Nürnberg betrachtet?
Geduld ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Tugend, die man gerade irgendwie auf den Platz bringen kann. Aber ganz ehrlich, ich würde gerade lieber gegen irgendeinen so aus dem nicht vorhandenen Niemandsland der zweiten Fußball-Bundesliga spielen wollen, weil gerade so jemand wie Darmstadt, die wirklich jeden Dreier brauchen, den sie kriegen können, die werden auch so agieren und die werden vermutlich alles versuchen, um am besten gar kein Tor zu fangen oder so wenig wie möglich, ja. Weil, wie gesagt, also selbst ein Punktgewinn bringt die wahrscheinlich ein Stück weiter, aber die werden zusehen, da sich keine Blöße zu geben, und Mannschaften, die von Dirk Schuster trainiert werden, haben ihr Hauptaugenmerk ja auf der Defensive. Ich glaube, dass das wird ein ähnlich schwierig anzusehendes Spiel werden wie die letzten Spiele, die wir gesehen haben. Aber naja, vielleicht gibt es ja doch recht frühzeitig wie gegen Duisburg einen Dosenöffner, und vielleicht passiert dann doch das Unerwartete und es wird ein hoher Sieg.
Ja, ich glaube, wo wir uns sehr einig sind, dass wir nicht so ein Spiel erleben werden wie in der Hinserie, als es ja wirklich vogelwild zuging und es am Ende dann 4-3 für Nürnberg in Darmstadt ausging, nachdem Darmstadt aber ganz, ganz früh geführt hatte. Hauptaugenmerk Defensive bei den Darmstädtern. Es wird auf jeden Fall auch eine Änderung im Kader des ersten FC Nürnberg geben. Löwen hat sich die 5. Gelbe abgeholt, Daniel. Möwald scheint aber bis Sonntag auf jeden Fall wieder fit zu sein, nach allem, was man jetzt nach dem Spiel lesen konnte. Insofern wird es da einfach den verletzungsbedingten Rücktausch oder den verletzungsbedingten Tausch wieder rückwärts geben, den man im Bielefeld-Spiel gesehen hat, oder?
Das ist zumindest die naheliegende Lösung. Jetzt weiß ich nicht, was mit Palacios ist. Du hast vorhin angedeutet, man hätte gehört, diese Information war mir tatsächlich neu, er wäre beim letzten Spiel etwas angeschlagen gewesen. Weiß man da irgendwie was? Weil sonst wäre das sicher vielleicht auch noch eine Option, wieder mit irgendwie Srelak und Palacios vorne oder so.
Ich las von einem Wehwehchen, was auch nicht sonderlich dramatisch klang, das übrigens auch bei Werner vorhanden gewesen sein soll, weswegen es da vielleicht einfach für beide nicht über 90 Minuten gereicht hat, angesichts von ja aber relativ viel Spielpause ja zwischen Freitag und der Woche darauf Sonntag, bin ich da guter Dinge, dass es bei den beiden auch wieder geht. Wen würdest du dann für Palacios rausnehmen?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich dann tatsächlich Stefanjak rausnehmen und das dann so...
Würde ich auch machen.
Ja, also ich habe es ja nicht gesehen, aber Stefanjak ja auch schon gegen Fürth mit wenig Bindung zum Spiel, und ich hatte es ja schon eingangs mal angesprochen, für mich auch nicht so ganz nachvollziehbar, warum er denn überhaupt auf dem Feld stand, aber wenn es denn die Verletzungen gab, dann sicherlich irgendwo doch nachvollziehbar. Wir haben drüber gesprochen, dass wir einen defensiv eingestellten Gegner erwarten. Was könnt ihr euch von der Mannschaft oder was erhofft ihr euch von der Mannschaft, dass das ja allem zum Trotz dann vielleicht doch mal wieder in ein positives Erfolgserlebnis umzumünzen ist, Alexander?
Ja, ich hoffe, dass die irgendwie mal offensiv auch eine Lösung finden für das, was sie jetzt defensiv eigentlich in der Vergangenheit besser auf die Reihe bekommen haben als zu Beginn der Saison. Wenn ich mir was wünschen würde, möchte ich natürlich gern irgendwie sowas wie ein 3-0, ja, also wo man dann auch zur Pause dann nicht jetzt unbedingt das Herzrasen bekommt. Aber ich glaube, dass Darmstadt einfach eine ganz, ganz harte Nuss ist, und naja, muss man halt einfach mal sehen, wie sich die Mannschaft bis dahin eingestellt hat und vor allem, was die Entwicklung jetzt seit dem Bielefeld-Spiel für die Mannschaft bringt.
Daniel, viele, viele Tore wünschen wir uns natürlich alle, zumindest auf der richtigen Seite. Ist jetzt nicht unbedingt so vorhersehbar. Wenn du noch einen Wunsch an die Mannschaft richten könntest, wie würde er lauten?
Das ist schwer, weil ich leider auch keine Patentlösung habe, wie man jetzt da wieder mehr Torgefahr entwickeln kann. Was ich mir wahrscheinlich einfach wünschen würde, wäre ein bisschen mehr Mut nach vorne zu beweisen. Also ich sehe halt oft diese Ballstaffetten hinten über die Abwehr, und ich verstehe auch, dass man dann doch wahrscheinlich auch die taktische Anweisung hat, dann doch lieber einen sicheren Pass zu spielen und dann doch im Zweifelsfall mal wieder abzudrehen und dann doch wieder hinten rum zu spielen, um keinen Ballverlust einzugehen. Aber manchmal, finde ich, könnte man halt doch auch einfach mal einen Risikopass versuchen, der dann vielleicht mit Glück in die Schnittstelle geht, um da Gefahr heraufzubeschwören. Also einfach mal so ein bisschen mehr wieder das Herz am rechten Fleck haben und so dann mal ein bisschen mehr Risiko eingehen.
Der Glaube an die eigene Stärke quasi.
Genau, ja.
Ja, Ich wünsche mir gefühlt so, dass alle ein bisschen mehr wie Tim Leibold spielen. Weil den habe ich tatsächlich so, bei dem habe ich den Eindruck, der glaubt eben noch genau daran, dass es funktionieren kann und dass er einer ist, der, und das ist eigentlich irgendwie ein bisschen skurril, als Linksverteidiger da vorangeht und vielleicht genau den Druck macht, den man sich von den Offensivspielern das ein oder andere Mal erwartet, gerade von denjenigen, die auf den Außen spielen. Mal gucken, ob es dann ja Gehör findet, was wir uns wünschen. Daniel, wie geht das Spiel aus?
Ich vermute, dass es ein Geduldsspiel wird, was dann am Ende doch mit 1-0 für den Club ausgeht, weil Valentini dann doch noch eine seiner gefälligen Standards auspackt und dann Markreiter oder Eras ein Kopfballtor macht.
Soll mir recht sein. Alexander, wie geht's aus?
Für mich, ich tippe 2-0. Recht frühes Tor durch Behrens. Und dann werden wir lange, lange zittern, weil Darmstadt Druck macht und unsere Defensive hält aber. Und dann in der 89. Minute macht dann Valentini mit einem Eckball auf Palacios das Ding zum 2-0.
Ich dachte schon Valentini jetzt mit direkter Ecke, aber das wäre dann vielleicht noch zu viel des Guten. Ja, ich tippe natürlich 2-1. Ich glaube, ich lege mich auch einfach mal fest. Ich denke, Kempe macht das Gegentor, aber das ist ja gemeinhin ein sicherer Tipp beim ersten FC Nürnberg, auf die Ex-Spieler zu setzen. Dann wäre es wahrscheinlich auch ein sicherer Tipp zu setzen, dass Hanno Behrens eher nicht trifft. Aber ja, schauen wir mal. Ich hoffe natürlich, dass wir alle wieder mal ein Erfolgserlebnis jetzt verbuchen dürfen, auch wenn es ja womöglich alles nicht so schlimm ist, wie es auf den ersten Blick vielleicht scheint. Positiv, wenn es gegen Darmstadt ein Erfolgserlebnis gibt, können wir das erstmal 2 Wochen lang in unsere geschundene Fanseele aus den letzten 3 Wochen einigeln, denn dann ist erstmal Länderspielpause. Wir sind dann natürlich trotzdem da mit der Analyse des Spiels für euch. Außerdem diese Woche natürlich dann noch das Gegnergespräch. Mittwoch kommt es und dann erfahrt ihr alles zum SV Darmstadt 98, was ihr am kommenden Sonntag wissen müsst. Vielen Dank an Daniel, vielen Dank an Alexander und natürlich für euch noch der Hinweis, abonniert den Podcast, liked die Facebook-Seite, folgt uns auf Twitter, lasst uns wissen, was ihr von uns haltet. Und wenn ihr mal dabei sein wollt, schreibt uns einfach an. Das war's zunächst für diese Woche und wir sind dann am Mittwoch und dann natürlich auch kommende Woche wieder für euch da.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.